KMU-Stories. Nick Hartmann und die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmer. Ein Podcast vom Swiss Venture Club.
Monat für Monat spannende Geschichten und vor allem spannende Menschen. Der Mann, der vis-à-vis von mir sitzt, da im Podcast-Studio vom Swiss Venture Club, von der KMU-Story, ist 33, führt ein Unternehmen, das ist wirklich die Premiere. Ich glaube, so ein altes haben wir noch nie da drin gehabt. Also nicht du, aber ein Unternehmen. Ein Unternehmen, das es seit 1808 gibt. Da hat es noch keinen Bundesstaat gegeben in der Schweiz, da hat es noch Kriege gegeben, da war das Mittelalter noch viel näher als alles andere auf dieser Welt. Die Firma heisst heute Zindel United und vis-à-vis ist der 33-Jährige, wesentlich jünger als das Unternehmen, 33-Jährige Andreas, der CEO. Herzlich willkommen.
Danke vielmals.
Und wir fangen gerade an mit einer Gratulation. Ihr seid die aktuellen Preisträger vom Prix SVC in der Ostschweiz. Der ist Anfang März. Habt ihr den bekommen? Was bedeutet der Preis für euch?
Sehr viel. Der Preis hat eine extrem grosse Ausstrahlung in der ganzen Schweiz. Und ja, gewinnt man nicht alle Tage so einen Preis. Und darum umso schöner, dass wir den Preis gewinnen können. Ja.
Ihr habt zu den 6 Finalisten gehört. Ab wann war es für dich klar gewesen? Jetzt gewinnen wir
ihn. Ja, bis zum Schluss nicht. Also am Schluss sind eben noch 2 da oben gestanden, das Merli Hotel und mir. Und das Merli Hotel, ich meine auch eine mega coole Sache
In Glanerland.
In Glanerland, genau.
Der Berg heisst Ortstock Bruwald.
Bruwald, genau, nach dem Ort habe ich gesagt. Danke, Nick. Genau, die machen auch mega coole Sache da oben. Mit der Familie auch schon ein paar Mal gegangen, mit unseren 2 Kids. Und darum, es sind super Unternehmen gewesen, allgemein alle 6. Und da rechnet man nicht, dass man gerade zuoberst auf dem Podest stehen darf. Bis zum Schluss nicht gewusst und nicht gerechnet. Und dann aber auch umso schöner gewesen, als wir es dann gewonnen haben.
Zindel United heisst das Unternehmen, das du führst, ist kein Sportclub. Auch wenn der Name könnte darauf schliessen. Genau. Ihr seid, ganz einfach gesagt, ein Bauunternehmen. Oder wird dem nicht gerecht mit dem Titel?
Es ist sehr der Ursprung von Unternehmung. Also der Johann Ulrich Zindel, anno 1808, der hat mit ein bisschen Kübeln in Maurerei angefangen. Ist sicher im Kern auch heute noch. Ein Kerngeschäft für uns. Aber es ist natürlich stark in Breite gewachsen. Planung ist dazugekommen, Planungentwicklung. Man ist in andere Ressourcen, Rohstoffe rein, andere Baustoffentwicklungen gemacht. Also es ist schon eine recht breite Entwicklung stattgefunden über all die Jahre. Und ja, nicht ein klassisches reines Bauunternehmen, wie man es vielleicht so auskennt.
Über 210 Jahre alt ist das Unternehmen. Du hast gesagt, als Maurer angefangen. Gibt es die Häuser noch, wo dein, ich glaube, das ist 6-facher Urgroßvater, Urgroßvater gebaut hat?
Genau, wenn man richtig zählt, müsste das etwa 6-fache sein. Genau, kann ich nicht sagen. Die erste Erwähnung oder das erste, was man nachlesen kann, ist einfach eine Erwähnung im Kirchenbuch vom Maurermeister Johann Ulrich Zindel. Und der ist nicht erwähnt worden mit dem Bau, den er gemacht hat, sondern er musste 5 Gulden zahlen, also die Schweizer Franken noch nicht gegeben. Weil die Frau, die er geheiratet hat, nicht vom Eifel gekommen ist.
Nicht vom Eifel?
Genau, da hat er 5 Gulden zahlen und ist dort aber eben als Maurermeister erwähnt in diesen Büchern. Und darum sind das so die ersten. Ja. Die erste Schlüsse, die wir können ziehen können.
Ich gehöre zu den alten Geschlechtern. Du hast jetzt gerade erwähnt, man hört es auch im Dialekt an. Du kommst aus dem Kanton, jetzt fahre ich schon an, du kommst aus dem Kanton Graubünden, aus der Bündner Herrschaft, aus Meienfeld. Was bedeutet der Ort und der Standort für dich?
Sehr viel ist Heimat. Ich bin aufgewachsen dort, ist meine Region für Familie, sind dort sehr stark verwurzelt, wie du sagst, schon über einen Haufen Jahre, bei Haufen Generationen. Bedeutet mir viel. Ich war zwar auch mal einen Moment weg, im Unterland, in Zürich. Unterwegs war mir auch wichtig, um andere Erfahrungen zu sammeln, andersweitig unterwegs zu sein. Aber klar, am Schluss ist Meienfeld, Bündner Herrschaft und das Bündnerland meine Heimat.
Wie erklärst du das, dass gerade der Kanton Graubünden auch für uns eine andere Faszination hat, für uns Unterländer auch immer wieder? Wir haben es vorher noch im Vorsprechen ein bisschen davon gehabt, dass es kaum eine andere Region gibt, wo die Menschen daraus rauskommen und so einen Stolz haben auf ihre Heimat?
Ja, kann ich abschliessend nicht beantworten, die Frage. Da müssten wir euch fragen, was euer Eindruck ist von aussen. Klar, wir sind stolz auf die Berge, die wir haben, auf Natur, die natürlich bei uns noch sehr stark intakt ist. Ich kann es abschliessen, aber auch nicht beurteilen, wenn was es jetzt liegt, dass wir so stolz sind. Aber sicher Berge ein Schlüssel dazu. Ja.
Was zeichnet Sindel United aus?
Die Tradition mit Innovation verbunden. Also sehr traditionell, eben lange Geschichte, dementsprechend Beständigkeit, Nachhaltigkeit schon in der DNA, in der Blutbahn quasi drin. Und gleich immer eben offen für neue Ideen, offen für neue Entwicklungen. Ein sehr starkes Bestreben, um sich weiterzuentwickeln. Also diese Kombination zeichnet uns sicher aus.
Woher kommt das United?
Ja, das hat den Ursprung vor etwa sechs Jahren. Wir hatten vor zwei Gruppen gehabt. Siebte Generation waren das erste Mal zwei in der Unternehmung gewesen, also mein Vater und ihm sein Bruder, mein Onkel. Dass das 35 Jahre nebeneinander so funktioniert hat, hat es zwei Gruppen gegeben, wo jeder seinen Bereich gehabt hat, das hat es gebraucht. Wo dann aber der Onkel von mir keinen Nachfolger gehabt, respektive sein Sohn hat sich für einen anderen Weg dann entschieden, ist das wieder in den Familienstamm von uns rein, vom Vater. Und dann haben wir die zwei Gruppen aufgelöst und gesagt, so, jetzt müssen wir mit einer Marke gegen aussen auftreten, wo wir so die Zusammengehörigkeit von den einzelnen Tochtergesellschaften können aufzeigen, dass eben der Kunde wahrnimmt, was er von uns alles kann in Anspruch nehmen. Und dann ist ja, die Zindelgruppe Kurt natürlich noch im Raum gestanden. Es ist auch Bauunternehmung in unserer Region, nicht verwandt mit uns.
Genau.
Und dann haben wir noch alternative Namen gesucht und dann gesagt, hey, vereint, das trifft sehr gut, wir können es noch miteinander schaffen.
Aber nicht vereint mit den Churern?
Nein, absolut nicht. Aber ja, vereint als, eben als unsere Gruppe und sind so auf die Zindel United gekommen. Die Idee vom Vater am Schluss gewesen, genau.
1808 war das ein Unternehmen, das gemauert hat, wenn es etwas zu mauern gegeben hat. In der Zwischenzeit macht er viel mehr. Es gehört das Leben dazu, wo in diesen Gebäuden innen ist. Den Lebensraum auch schaffen. Wie geht ihr an solche Projekte her? Was unterscheidet euch von einem Bauunternehmer?
Wir stellen klar, eben über alles immer, der Mensch ist im Mittelpunkt, sei das der Kunde, wo wir dürfen bedienen, sei es der Mitarbeiter, wo mit uns die Bauwerke entwickelt, sei es aber auch der Mensch, der eben nachher in den Räumlichkeiten, wo wir entstehen lassen, drinnen lebt. Ich meine, wir dürfen die Schweiz bauen, die Baubranche dürfen die Schweiz bauen, schafft quasi eben den Raum, wo sich noch der Mensch drin aufhaltet, wo sehr viel erlebt wird in diesen Räumlichkeiten, die über Jahre, Jahrzehnte bestehen bleiben. Und das ist eine coole Geschichte. Und uns ist das wirklich bewusst. Und so probieren wir das auch tagtäglich in unserem Tun und Handeln so einzufliessen lassen.
Ist aufgefallen an der Preisverleihung, bei SVC, haben alle eure Mitarbeiter die gleichen Socken angehabt. Was hat da dahinter gesteckt?
Nicht eine riesige Geschichte. Wir haben gesagt, wir wollen ein Giveaway, wir wollen in Ihnen ein klassisches Giveaway, wir wollen etwas Cooles, das in Erinnerung bleibt. Sind dann irgendwie sie auf die Socken gekommen und gesagt, Pink wäre eigentlich noch eine coole Farbe, dann fällst du noch ein bisschen mehr auf. Und dann haben wir gesagt, das Giveaway, das legen wir auch da. Und sind so dann eben mit allen 30 Mitarbeitern, die in die Pinken, Zindel United Socken angehauen, an der Prix SVC auf St. Gallen gegangen.
Aber es symbolisiert wahrscheinlich einfach auch die Menschen, Geschichte, die ihr in den Vordergrund stellt?
Absolut. Ich glaube, es widerspiegelt ein Stück in der Kultur, die wir haben in der Firma, dass man ja, eben miteinander ein Stück mehr kann erreichen kann. Das sind so ganz kleine Symbole, wo man das natürlich auch sieht.
Bist du da die Schuld für all den neuen, moderneren Weg, den man jetzt vielleicht von einem Bauunternehmen vielleicht nicht gerade würde erwarten? Es klingt eher so ein bisschen nach Kugelibad und Rutschbahn.
Nicht ganz so. Ja, genau. Aber ich lebe sicher vor, das auf jeden Fall. Aber am Schluss des Tages kannst du es nicht allein in den eigenen vier Wänden machen, ob da einer welche Idee hat. Mitarbeiter müssen eben mittragen, sie müssen das auch weiterentwickeln. Und darum ist es ist eine gemeinsame Sache. Und, ja. Aber klar, ich bin vom Typ her schon ein bisschen so aufgestellt und darum könnte ich mich gerne in denen sehr anders stehen. Ja.
Sind das Sachen, die du mit deinem Vater vorgängig besprichst, diskutierst, musst kämpfen? Er ist auch immer noch im Unternehmen.
Hey, nein, das ist wahrscheinlich auch Hut ab, wenn er das gemacht hat. Also, es gibt wahrscheinlich mehr andere Beispiele, wie eine Nachfolge in einer Unternehmung stattfindet. Der Paar hat immer gesagt, ich bin um, wenn es mich braucht, bin um, wenn es Fragen gibt, diskutiere gerne mit, aber entscheiden. Am Schluss musst du, weil es ist deine Unternehmung, es ist deine Zukunft. Und das ist ein Ausgangslauf, wie wirklich nicht so viele andere Nachfolgeprozesse mit sich bringen. Mhm. Und das ist cool. Ich bin auch nicht der Typ, der ja, über Jahre hinweg gerne hin und her hösselt und läuft und will meine eigenen Ideen reinbringen. Und darum braucht es ein Stück weit auch, aber er bietet Plattform und Bühne für das. Und was, das ist viel wert.
Ja. Was macht er jetzt noch? Ihr habt einen Job getauscht, oder?
Ja, er hat nicht eine klassische CEO-Rolle, wie es auf dem Morgen ein Gramm drauf ist. Okay. Er arbeitet für gewisse strategische Projekte zuständig, Projekte, die er noch begleitet. Und die Innovationen, die er auch noch natürlich stark prägt, weiterhin.
Ich möchte ein bisschen auf das reden kommen, was ihr macht, euer Produkt. Ihr steht für ein nachhaltiges Bauen. Ihr habt eine schöne Website. Übrigens sehr lebendig gestaltet, das ist nicht nur ein Prospekt, das sind originelle Sachen drauf. Wie heisst der Kollege, der alles erklärt bei euch? Der Mimo.
Der Mimo, genau.
Ist ein Mitarbeiter. Also,
langjähriger Mitarbeiter gewesen, genau.
Da einen kleinen Hinweis in Sachen, jetzt sind wir gehen schauen, weil es ist wirklich originell gemacht. Also die Videos sind sehr lustig, Klammer dazu. Nachhaltiges Bauen.
Ja.
Ist das nicht ein Widerspruch?
Überhaupt nicht. Wie viele Gebäude gibt es, die ein Haufen Jahre schon hier stehen in der Schweiz? Und das ist auch Nachhaltigkeit, ein langfristiges Gedanke. Mhm. Und, aber ja, wenn man es natürlich auf CO2 runterbricht, hat die Bauindustrie, die Bauwirtschaft einen grossen Fußabdruck. Absolut, das ist so. Das macht doch ein Drittel aus. Mhm. Dementsprechend ist aber auch der Hebel umso grösser, den wir ansetzen können, um neue Ideen, neue Lösungen für den CO2-Fußabdruck zu generieren, zu entwickeln. Und das haben wir uns angenommen und sind hier tagtäglich dran, um über solche neue Ideen können zu entwickeln.
Da gibt es sicher verschiedene Felder. Also ich denke mal, Transport ist einer, wo das man baut, wie man baut. Fangen wir an beim wie man baut. Was ist nachhaltiges Bauen im Jahr 2024 aus eurer Sicht?
Ich glaube, da kann man keine pauschale Aussage machen. Da muss man Projekt für Projekt anschauen, wie ist die Gegebenheiten, was macht eben dort Sinn, sei es auf der Baustoffseite, sei es auf dem Gebäudetyp. Ich glaube, da muss man wirklich projektspezifisch anschauen. Holz absolut ein Weg, aber auch nicht nur der einzige. Also Holz löst nicht alle Probleme, aber es soll ganz sicher ein Teil von der Lösung sein in der Bauindustrie. Und ja, ich glaube, wichtig einfach, dass man sich wirklich stark mit dem Thema auseinandersetzt, schaut, wie stellt man sich am besten auf, dass es eben eine nachhaltige Geschichte gibt, wo ein langfristiges Gedankengut tief verurteilt und verankert ist.
CO2-Neutralität als Schlagwort, ist das etwas, was man schafft in der Baubranche? Ist das realistisch?
Heute Morgen ist es noch nicht realistisch, dass die ganze Baubranche CO2-neutral ist, aber wir haben es geschafft, um ein Produkt zu entwickeln, zwar ein Beton, der CO2-neutral ist, wo wir es geschafft haben, zum CO2 einlagern im Beton und zwar so viel einlagern, dass eben das Produkt an sich CO2-neutral ist. Und das ist ganz sicher ein Teil von der Lösung, aber ein Teil und es wird noch weitere Lösungen dazu brauchen. Aber da sind wir sicher sehr stolz darauf, dass uns das gelungen ist.
Ich habe kürzlich von einem Projekt gehört, wo ein Haus recycelt hat. Also wo Sachen, Fenster, wo man ein Abrisshaus wieder gebraucht hat. Sachen, Kabel zum Beispiel, etwas, wenn man tut, dass man das Kabel wieder brauchen kann. Ist das sinnvoll? Funktionieren solche Projekte?
Absolut. Ich glaube, eine Aufgabe für uns ist, möglichst viele Baumaterialien im Kreislauf drin zu behalten und immer wieder so aufzubereiten, dass es wieder einen hochwertigen Baustoff daraus gibt. Ich glaube, gerade auch da ist die Bauindustrie dran und die sind schon länger sind sie in diesen Themen dran und haben schon viel können machen, aber so ein Thema Nachhaltigkeit, CO2-Fußabdruck, das löst man nicht von heute auf morgen, das löst man über viele Jahre. Es gibt nicht eine Lösung, die einzige Lösung, sondern es braucht verschiedene Lösungen. Und Aufbereitung, Recycling ist ganz sicher ebenfalls ein Teil, wie es eben zum Beispiel auch Holz ein Teil davon ist.
Mhm. Wie sieht es aus beim Transport, den grossen Lastwagen?
Dort ist die Aufgabe, zum möglichst kurzen Transportweg, das heißt, zu schauen, wo kommen die Materialien her, wie sind die Lieferketten, möglichst kurze Lieferketten zu generieren. Dann schauen, wo gibt es Möglichkeiten mit öffentlichem Verkehr. Ist natürlich aber jetzt gerade in unserer Region auch immer ein super Netz mit der RAB haben, um dann noch ein bisschen Werbung für unsere gute RAB zu machen. Sind es natürlich eher so durch den gleich eingeschränkt, dort Möglichkeiten mit dem Verkehr, mit der Bahn. Aber klar, ich glaube auch auf dem Strassennetz gibt es Aufgaben, die man lösen kann. Elektromobilität kann dort ein Teil sein. Und eben möglichst kurze Transportdistanzen.
Der Andreas Zindel ist in der KMU-Story Nummer 34 im Podcast vom Swiss Venture Club. Er ist 33 und führt das Unternehmen in der 8. Generation mit 500 Mitarbeitenden zu Meienfeld in der Bündner Herrschaft. 33, Vater von zwei Kindern. Wann war der Entschluss bei dir klar gewesen, dass du die Nachfolge von deinem Vater und von deinem Onkel machst?
Ich kann mich nicht mehr erinnern, es ist ein bisschen auf. Für mich hat es als Kind nie etwas anderes gegeben. Also wenn wir einen Tag der offenen Tür von der Regen gegangen sind als Family, als ich bin, also 6, 7, 8 war und der Regenpilot in der Runde von diesen Kids gefragt hat, was wollen wir werden, ist etwa 80% ist ein Polizist oder Feuerwehrmann oder eben Pilot gekommen. Und dann von einem, ja, 1,20 Meter hohen Bub ist dann gekommen, nein, jetzt Baugeschäft bauen. Das ist die Leidenschaft, die ich sehr klein aufgesehen hat nie abgerissen. Für mich ja nie etwas anderes in Frage.
Dann habe ich nicht ganz herausgefunden. Hast du eine Maurerlehre gemacht?
Bauzeichnerlehre. Bauzeichner. Bin aber auf dem Bau noch gearbeitet.
Eben, das habe
ich genau. Lehre nicht gemacht. Aber bin anderthalb Jahre dann auf dem Bau draußen.
Und genau. Ich habe dort so eine gewisse Faszination gespürt, dass ich bei jedem Wetter draußen können ziehen auf der Baustelle. Hat dir die Arbeit gefallen?
Sehr. Du siehst halt eins zu eins, was entsteht, was im Büro ein bisschen schwieriger ist, auf Papierstapel oder irgendwelche Zahlen, die man hier und her biegt. Aber draussen siehst du wirklich am Abend, wenn du aus der Baustelle rauslaufst, was passiert ist. Und das ist schon ganz etwas Schönes in der Baubranche. Ja.
Und wahrscheinlich wichtig für die Akzeptanz deiner Mitarbeitenden jetzt?
Spürst hat ganz das? Sicher geholfen, ja. Das habe ich nämlich in unserer Unternehmung gemacht. Die anderthalb Jahre bin ich bei uns unterwegs gewesen und haben immer noch viele Mitarbeiter, die ich dann dort zusammen geschafft habe auf der Baustelle. Und ja, das anerkennen schon, dass eben auch mal los war, wenn auch mal ja, die Luft draußen geschmeckt haben. Und ja, ganz ist sicher ein Haufen wert. Ja.
Die Welt von der DB1 bis 3 und Excel-Tabellen und Mittelfristplanung etc. Macht dir das Spass?
Ja, wenn ich jetzt diese Frage mit Nein würde beantworten, dann müsste die Konsequenzen ziehen und
es kann ja sein, dass es einfach ein Übel ist, wo mitläuft.
Nein, das ist auch zum Beispiel etwas, wo der Paar mich ein bisschen auf immer wieder eingeredet hat, gesagt hat, das musst du nur machen, wenn es dir wirklich gefällt. Du musst die Leidenschaft haben, du musst die Freude haben für das und das nützt dir nichts als Person, als Mensch. Das nützt aber auch der Unternehmung nichts und darum ja, das gefällt mir definitiv auch, die Zahlenbiegerei, das Ganze im Büro drinnen, aber sucht den Kontakt und den Puls von draussen ist mir nach wie vor extrem wichtig. Also nach bei den Leuten sein, ist auch ein Bestandteil von meinem Arbeitsalltag und darum habe ich Baustellenluft auch heute noch ab und zu.
Was unterscheidet ein CEO von einem Familienunternehmen zu einem CEO, der einen Job hat und gewählt worden ist? Der Verwaltungsrat hat ihn eingestellt und jetzt schafft er einfach dort. Was würdest du sagen, was sind die Vorteile vielleicht zuerst einmal?
Ja, man hat natürlich ganz ein anderes Commitment. Also das ist deine Unternehmung eben über 8 Generationen. Also es macht mit einem etwas. Und dementsprechend ist mein Commitment für die Unternehmung eine riesige Leidenschaft, die Und ich nicht sagen, kann man nicht entwickeln, auch wenn es nicht die eigene Unternehmung ist. Aber ich glaube, schon einmal ein bisschen tiefer verwurzelt, wenn es eine Familienunternehmung ist.
Mhm. Wie war der Einstieg? Magst du dich an den ersten Arbeitstag erinnern als CEO?
Ja, gut, den ersten Arbeitstag nicht, aber an die erste Zeit schon. Das ist natürlich mal angekommen. Bin eben bis dort her in Zürich unterwegs und studiert und gearbeitet. In einer Zürcher Bauunternehmung und bin dann raufgekommen und zuerst die Unternehmung kennenlernen. Wir hatten gerade Umstrukturierungen gehabt, weil die Ausgangslage in der 7. Generation sich verändert hat mit dem Onkel. Und da musst du das erste Mal ankommen, den ersten Moment und alles auch ein Stück in den Bitz wirken lassen und nicht vom ersten Tag schon reinschiessen mit den Ideen, die ich schon lange im Kopf rumgeschwirrt sind. Also man ist immer schon in der Unternehmung im Kopf unterwegs gewesen, auch wenn man nicht in der Unternehmung tätig war. Man hat geschaut, was könnte man noch machen, wie könnten wir uns entwickeln. Und ja, ich glaube, der erste Moment war aber schon wichtig, gewesen, mal wirken lassen, mal aufnehmen.
Es klingt nach grosser Gelassenheit.
Ja, gross in Anführungs- und Schlusszeichen. Ich glaube, es braucht schon eine gewisse Gelassenheit. Das ist so verkrampft sein, glaube ich. Und nichtsdestotrotz der Verantwortung bewusst sein, Respekt haben für die Aufgabe. Mhm. Aber die Aufgabe darf man auch nicht verdrücken. Man darf nicht mit dem Gedanken einschlafen, auf gut Deutsch Scheiße, was mache ich jetzt und was ist heute noch und ich müsste noch.
Hast du das gehabt?
Habe ich wenig. Sonst wirst du wahrscheinlich eben unter dem Druck dann irgendwann auch ein Stück kaputt gehen als Mensch. Also darum ist ein bisschen Gelassenheit braucht es, aber eben immer mit der nötigen Seriosität, Ernsthaftigkeit, die es braucht für die Aufgabe.
Nach welchen Kriterien hast du dein Team um dich herum gesucht und zusammengestellt?
Ich bin nicht mit dem Gedanken gekommen, ich steige in die Unternehmung ein und jetzt wechsle ich das Team mit meinen Leuten, mit denen, die ich unterwegs bin und die Charisma, die ich am liebsten habe, mit dem Fachwissen, das ich am liebsten habe. Wir haben ein intakt sehr gutes Team schon gehabt. Das war gar nicht der Bedarf gewesen, also überhaupt nicht. Und jetzt noch, dort, wo es Veränderungen braucht, machen wir das ganz sicher, aber immer mit dem nötigen. Ja, mit der nötigen Sinnhaftigkeit und Fingerspitzengefühl, was es braucht in dieser Aufgabe.
Also viele langjährige Mitarbeitende.
Absolut.
Warum? Was ist das Gefühl? Warum bleiben die so lange bei euch?
Weil sie natürlich auch ein Stück committed sind für die ganze Familienunternehmung. Mhm. Sie das Unternehmen mitentwickeln, mitgestalten, mitzeichnen. Und das ist natürlich schon, glaube ich, etwas, was den Mitarbeitern extrem viel Freude macht, dass man sie eben einbindet, dass sie nicht einfach ihre Nummern sind, sondern ja, mitgestalten können, die Zukunft mitgestalten können von dieser Unternehmung.
Braucht es so eine die gesellschaftliche Verantwortung heutzutage noch, wo das Unternehmen sicher früher noch hatte? Ich glaube, die Zeit der grossen Patron ist, glaube ich, ein bisschen vorbei. Ich weiß es nicht, vielleicht widersprichst du mir. Aber die gesellschaftliche Verantwortung, dass die ganze Familie eigentlich ja, ernährst und ihnen einen Arbeitsplatz bietest.
Mal den braucht es, das muss man sich auch heute noch bewusst sein, was eben da die Verantwortung ist. Und ja, gibt es gerne nichts dazuzufügen. Das muss auch heute einen hohen Stellenwert haben, ein hohes Bewusstsein haben, eine hohe Sensibilität haben. Weil das ist auch das, was mich antreibt, gute Arbeitsstellen zu schaffen für Leute, denen eine gute Arbeitsstelle bieten, eine sichere Arbeitsstelle bieten. Das ist etwas, was mich stark treibt in meinem Unternehmertum.
Du hast eine Legacy, eine Verwandtschaft, ganz viele Menschen, 7 Generationen vor dir, die du abschauen kannst. Wer sind deine Vorbilder?
Ich könnte nicht einen rausnehmen. Und
aber sind es Familienmitglieder? Oder
absolut, auch. Auch, aber nicht nur. Ich glaube, wenn man sich nur innerhalb der Familie Vorbilder nehmen würde, dann, ja, wenn man es jetzt auf das Unternehmen wieder abbrecht, kommt ihnen so eine Betriebsblindheit. Also auch dort die Eindrücke, die Blickwinkel von außen, von anderen Branchen, von anderen Leuten, die anders aufgestellt sind, andere Hintergründe haben, ist extrem wichtig. Und das ist also den Generationen vorher immer wichtig gewesen, der Blick von außen, immer wieder reinnehmen in die Unternehmung.
Und wie macht ihr das?
Ein kleines Beispiel, ein Verwaltungsrat mit externen Leuten zusammengestellt, mit Leuten, die nicht aus der Baubranche kommen. Auch dort gibt es eben genau diesen Blickwinkel von außen. Aber ich glaube, das ist etwas, was mich im Alltag auch immer wieder beschäftigt. Ja, mit offenen Augen, offenen Ohren durchs Leben gehen, alles aufnehmen, alles aufsaugen und immer wieder können Schlüsse für die Unternehmung rausziehen und ja, für die Persönlichkeit natürlich auch.
Ihr steht für die Zukunft im Bauen sehr stark, sehr extrem. Das ist euch wichtig. Ich habe 2 Projekte, die mir ins Auge gestochen sind, wo, glaube ich, viele, die jetzt den Podcast hören, schon vorbeigefahren sind. Also sicher beim Roten Turm. Nicht das Rote Turm im Kanton Schweiz, sondern der Rote Turm am Julierpass. Und der zweite ist der Weisse Turm, der jetzt am Entstehen ist. Kannst du schnell die Geschichte erzählen von diesen beiden Bauprojekten?
Ursprung von dieser Geschichte hat bei einer anderen Unternehmung, und zwar bei der Ufergruppe in Zavonin. Mit einem Enrico, auch eine Familienunternehmung. Auch extrem innovativ unterwegs, vor allem in der ganzen Holzbauwelt daheim. Extrem viel gemacht. Also haben sich wirklich zwei Unternehmungen gefunden, die sehr ähnlich unterwegs sind. Und das hat natürlich von Anfang an, es ist etwa 6-7 Jahre, wo man miteinander unterwegs ist, von Anfang an viele Synergien, viele neue Ideen gegeben. Und dort ist eben auch der Ursprung von diesen zwei Projekten, die du angesprochen hast, mit dem Weissen Turm und dem Roten auf dem Julderpass, mit dem Giovanni Netzer, aus der Kulturszene rauskommt, auch ein super Typ mit Haufen Ideen. Und am Schluss eben ein Zusammenspiel von Haufen Menschen wieder, die Ideen haben, die sagen, wir lassen es nicht nur bei deinen Ideen, sondern wir machen auch daraus. Es gibt auch die anderen Sorten, die dann immer erzählt, man könnte, man sollte noch. Und da sind sicher Unternehmer, Menschen zusammengekommen, die eben Ideen haben, aber die auch umsetzen und machen.
Was ist denn grundsätzlich die Idee von so einem solchen Gebäude? Jetzt der Rote Turm, der steht nicht mehr. Der ist zurückgebaut worden. Das war eine temporäre Geschichte. Was ist speziell am Weissen Turm? Der ist in Mullens, gell?
Er steht noch nicht, aber er steht in Mullens, genau. Mullens,
das ist dort, wo man, wenn er ins Engadin fährt, etwas schnell eng wird. Und genau. Das Hotel Leuenpost.
Genau.
Im Eckenstadt.
Ganz genau, ja. Das Leuchtturmprojekt für Graubünden, aber ich glaube nicht nur für Graubünden, sondern für die ganze Schweiz. Die Schweiz das Fundament der Wirtschaft der Schweiz, bin ich überzeugt, ist die ganze KMU-Welt, ist die Innovationswelt. Und da verstecken wir uns teilweise ein bisschen dahinter. Da dürften wir auch ein bisschen stolzer und ein bisschen mutiger auftreten, auch international. Und genau solche Projekte, das ist ein Leuchtturmprojekt, das eine Ausstrahlung hat, eben nicht nur in der Schweiz, sondern auch über die Landesgrenzen hinaus. Und darum ist es extrem wichtig, dass wir solche Projekte auch immer wieder stemmen.
Und was machen ihr dort genau? Was ist der Weisse Turm?
Weisse Turm ist mit der ETH zusammen, wo wir einen 3D-Drucker mit der ETH entwickeln, weiterentwickeln, wo eben dann vorgefertigte Teile drucken. Und die vorgefertigten Teile tun wir nachher zusammensetzen, ja. Lego aufeinander stellen. Ganz so einfach ist es dann aber gleich nicht. Aber ja, so ein bisschen der Ansatz. Also drucken, Elemente drucken und die zusammenstellen bis zum relativ hohen Turm.
Wie erklärst du das deinen Maurerinnen und Maurer, dass jetzt ein 3D-Drucker ihre Mauern baut?
Ja, ich glaube, es ist tief in unserer Kultur, in unserer Wertehaltung verankert, dass wir stark nach Innovationen, nach neuen Ideen dringen. Also es ist jetzt nicht so, dass das komplett überraschend kommt bei unseren Mitarbeitern, dass wir jetzt einen Turm drucken. Es ist auch nicht so, dass wir jetzt Zeichen senden, dass übermorgen alle Maurer durch einen 3D-Drucker ersetzt werden. Das ist überhaupt nicht so. Man muss sie mitnehmen auf dem Weg. Man muss sagen, hey, das ist eine neue Technologie, die wir frühzeitig auf dem Radar haben, und wir uns momentan herantasten. Aber am Schluss wird es immer, egal mit welcher Technologie, die sich hier entwickeln, wird es immer Menschen in irgendeiner Rolle oder einer Aufgabe brauchen. Und ja, es sind immer Chancen. Man muss sie dort ein bisschen an der Chance nehmen und ja, mitnehmen auf dem Weg.
Ihr bildet junge Menschen aus in handwerklichen Berufen. Wie leicht fällt euch das, Interessentinnen und Interessenten zu finden?
Also wenn ich es jetzt mit anderen Unternehmungen vergleiche, was man dort so hört, eher leicht.
In der gleichen Branche?
Ja, weil generell wahrscheinlich sogar, ja. Weil wir schon ein Haufen Jahre jetzt sehr viel in das Thema investieren. Es ist extrem wichtig. Auch da, wir reden über Fachkräftemangel, ist wahrscheinlich in jedem zweiten Podiumsdiskussion ist das der grosse Aufhänger, Fachkräftemangel, Mitarbeiterrecruiting etc. Wir können aber auch dort noch viel reden, noch viel erzählen. Wir müssen Lösungen haben und die Lösungen, die wir sind, die müssen wir annehmen. Und eine Lösung von dem ganzen Fachkräftemangel im Handwerklichen ist unsere Nachwuchsförderung und das ist das Lehrlingswesen. Und dementsprechend ist uns das schon ein paar Jahre extrem wichtig. Wir betreuen die sehr eng. Und durch das, dass wir sie eben gut und eng betreuen, haben wir auch eine Ausstrahlung geschafft in unserer Region. Und darum ist Nachfrage wirklich sehr gut bei uns.
Und du kannst selber mitreden, weil du weißt, wie es ist, auf der Baustelle zu stehen. Bist du etwa mal noch selber?
Ich bin etwa noch selber. Also nicht, dass ich jetzt. Nein, das leider nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob das noch gut ausgeht. Die Mauern wirklich gerade wäre am Schluss. Aber nein, das vorher gesagt, mir ist es extrem wichtig, dass ich den Puls spüre von außen, dass ich Problemstellungen von außen eins zu eins sehe und spüre. Und darum bin ich nicht mehr in dieser Häufigkeit wie der Vater. Es war noch kleiner, es war eine Gruppe, die er leiten durfte. schaffe es nicht mehr im gleichen Ausmaß, wenn er draußen unterwegs ist. Aber es ist auch mir nach wie vor sehr wichtig, dass ich bei den Leuten draußen auf den Baustellen, in den Werken auch präsent bin.
Du hast zwei Kinder.
Ja.
Und genau. Ist der Ältere ist zwei? Das ist richtig. Zwei
die Ältere ist oder zweieinhalb. Ja, genau.
Das Mädchen. Das Mädchen ist zweieinhalb. Klar, ey, das ist so etwas von hypothetisch, wegen der 9. Generation. Aber hat sie schon, spürt man eine gewisse Faszination, wie du gehabt hast für das Unternehmen? Was macht der Papi? Lebst du das daheim? Erzählst
du? Ja, ich komme mit der Freude heim. Ich erzähle mit der Freude über das, was ich mache, über die Maschinen, über, ja, über meinen Alltag. Und ich glaube, das ist ein Teil, den ich dazu beitragen kann, dass die Freude auf unsere Kinder übergeht. Mhm. Aber es ist lustig, die Frage kommt eigentlich, die kommt immer. Jetzt sind Kinder um, ist das die 9. Generation und dort bin ich noch wirklich recht Nein. relaxed, weil ich sage, Klar. das sind jetzt Kinder und das soll so bleiben die nächsten Jahre.
Klar.
Und ja, man kann eben mit der Freude über die Arbeitswelt erzählen, über das, was man macht, aber ja, die Freude muss sich nur selber entwickeln im Kind drin.
Wir zeichnen die Folge von der KMU-Story Nummer 34 am Freitagnachmittag auf. Es ist jetzt 2:30, es ist sonniges Wetter. Hast du ein Familienwochenende vor dir? Oder klappst du den Laptop auf?
Nein, Wochenende ist wirklich etwas, was ich mich probiere abzugrenzen vom Geschäft. Dort ist Family im Vordergrund. Unter der Woche kommt es ein bisschen zu kurz. Ich bin relativ viel unterwegs, halt auch am Abend. Aber darum ist es mir umso wichtiger, dass ich am Wochenende wirklich Zeit für die Familie ist, mein Ausgleich. Sport habe ich leider auf Null abgefahren.
Vorher warst du im Turnverein.
Ja, genau. Turner war sehr aktiv. Ja. Nein, ist mir wichtig gewesen, immer. Aber ja, in so Moment in dieser Phase, wo halt die Kinder klein sind, in etwas ein bisschen reduzieren. Und das war für mich jetzt ein Sport gewesen. Und ja, extrem wichtig, dass ich die Zeit mit den Kids, mit der Family auch kann haben. Und darum die Wochenende für das reserviert.
Der Andreas Zindel, der CEO von Zindel United. Bauunternehmung wird dem nicht gerecht, aber grundsätzlich, als zum einfach erklären, in Meienfeld, in der Bündner Herrschaft. Du bist Gast gewesen. Ganz herzlichen Dank in dieser 34. Folge von der KMU-Story. Diese Folge und alle anderen 33 gibt es überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Herzlichen Dank und einen schönen Frühling wünsche ich dir.
Das wünsche ich dir auch. Danke vielmals. Merci.
KMU-Stories. Der Nick Hartmann und die grossen Geschichten von den kleinen und mittleren Unternehmen. Ein Podcast vom Swiss Venture Club. Ein KMU-Netzwerk, wo in allen Regionen von Schweiz mit seinem Prix SVC den besten Unternehmen vom Land die verdiente Anerkennung verschafft.